G20 in Hamburg. Wenn Sie das Stichwort hören, kommen wahrscheinlich Bilder wieder hoch. Brennende Autos, Straßenbarrikaden und vermummte Demonstranten. Diese Bilder gingen um die Welt. Der schwarze Block, gewaltbereite Linksextreme, haben am Rande des Gipfels ganz schön gewütet, so der Eindruck. Zum Beispiel am ersten G20-Tag am 7. Juli 2017 laufen über 200 Menschen die Elbchaussee entlang, zünden unter anderem 19 Fahrzeuge an und verletzen 8 Menschen. Der Gesamtschaden 1 Million Euro laut Staatsanwaltschaft. Die klagt jetzt gegen 4 Deutsche und einen Franzosen, die mitgewütet haben sollen. Der Prozess beginnt in etwa einer Stunde am Landgericht Hamburg. Vor allem über diese Gewalt sprechen wir seit dem Gipfel, über die Gewalt der Randalierer, der G20-Gegner und viel zu wenig über die Fehler der Polizei, die damals im Einsatz war. Das findet Raphael Bär. Er ist Professor für Polizeiwissenschaften an der Polizeiakademie in Hamburg. Herr Bär, was waren denn die Fehler der Polizei?
Nun, man weiß nicht sehr viel über die internen Abläufe. Da hält sich die Polizei sehr bedeckt. Was man allerdings aus den Protokollen des Untersuchungsausschusses und aus dem Ablauf der Bilder sehen konnte, war, dass die Polizei doch einem sehr traditionellen Einsatzmuster folgte, nämlich starke Dominanz zu zeigen, erste Anzeichen von Vermummung sofort als Straftat eben auch aufzufassen und die Demonstration aufzulösen. Das war quasi alternativlos. Das war einer der Haupterkennungsmerkmale des Hamburger Polizeihandelns.
Ja, Sie sprechen da wahrscheinlich die sogenannte Welcome to Hell-Demo an. Die wurde von der Polizei aufgelöst, mit Gewalt heißt es, weil dort Straftaten beobachtet wurden. Also Gegenstände wurden geworfen, Menschen waren vermummt. War diese Auflösung die beste Strategie von Seiten der Polizei? Also was war überhaupt die Alternative dazu?
Nun, es gibt andere Polizeiführer in anderen Städten, die uns sagen, dass sie möglicherweise im Vorfeld schon anders entschieden hätten. Das heißt ja nicht, dass die Straftaten nicht verfolgt werden. Und es ist, soweit ich das beobachte, bei dieser Welcome to Hell-Demo keine einzige Festnahme erfolgt. Also dort wurden keine Straftaten insofern verfolgt, sondern die Demo wurde aufgelöst. Das heißt, Auflösung ist ein Zerstreuen der Demonstranten. Man kann Straftaten auch anders verfolgen. Das hat ja die Hamburger Polizei auch gezeigt. Denn viele Straftäter, die später aufgefallen sind, wurden ja erst später ermittelt durch Bilderkennungsmechanismen etc. Man kann diese Dinge auch eleganter lösen. Das hat in Hamburg offenbar keinen Widerhall gefunden.
Es hieß ja damals, das sei jetzt eine neue Qualität der Gewalt gewesen, die man erlebt hat von Seiten der Demonstranten. War diese Gewalt wirklich neu, also größer als je zuvor?
Na, mitnichten. Also wenn wir international schauen, nach Neapel, nach Paris, nach Spanien, innerhalb der Protestforschung weiß man, dass diese Gewaltexzesse immer wieder passieren. Schauen Sie die gelben Westen in Frankreich, wenn die demonstrieren, gibt es sogar Tote zu beklagen. All das hat in Hamburg nicht stattgefunden. Es war möglicherweise für Hamburg eine neue Bildhaftigkeit, eine neue Bilderfolge, aber eine neue Qualität kann man da überhaupt nicht erkennen.
Aber wenn es schon vorher eine solche Gewalt gab und die Erfahrung damit, dann müsste die Polizei doch gut vorbereitet gewesen sein. War sie das?
Ja, sie war auf alles Mögliche vorbereitet. Und aus der Sicht der Polizei ist ja der Gipfel relativ glimpflich abgelaufen. Denn es hätte ja alles viel schlimmer kommen können. Es hätte ein Attentat auf die Prominenten geben können, auf die Staatsgäste. Wir könnten uns aber auch vorstellen, und das kann man aus wissenschaftlicher Sicht leider erst immer im Nachhinein qualifizieren, dass es bei einer anderen Polizeistrategie hätte der Gipfel sich auch anders entwickeln können. Nur diese Polizeistrategie fängt natürlich nicht mit dem ersten Tag des Gipfels an, sondern hätte weit, weit vorbereitet werden müssen.
Und Polizeigewalt? Gab es da eine neue Qualität der Gewalt? Ich lese in Ihren Untersuchungen, die Polizei setze Gewalt immer selbstverständlicher ein, habe mental und verbal und physisch aufgerüstet, sei immer grober und schärfer im Umgang mit Kritikern. Das klingt nicht gerade nach einer Demokratie.
Naja, das sind Entwicklungen, die sich nicht erst beim Gipfel abgezeichnet haben, aber die dort besonders gut sichtbar waren, wie selbstverständlich Polizei von ihrer Ressource, Gewalt anzuwenden, Gebrauch macht. Und was mich tatsächlich erstaunt ist, dass kein einziger Übergriff von Polizeibeamten als solcher deklariert wurde. Es gibt mehr als 140 Verfahren gegen Polizeibeamte. Kein einziges ist zur Anklage gekommen. Wenn Sie sich die Bilder anschauen, mit welcher Martialität die Polizei auch aufgetaucht ist, da erkenne ich keine Ebene mehr von Bürgerpolizei oder von mit der Zivilgesellschaft auf Augenhöhen stehender Polizei. Das war schon Herrschaftsdarstellung. Und diese Bilder verstetigen sich im Moment. Das sieht man nicht nur beim G20-Gipfel, das sieht man auch bei Demonstrationseinsätzen oder bei den Übungen gegen Terrorismus. Da hat die Polizei sehr zugelegt, nicht nur technisch und von der Ausrüstung her, sondern tatsächlich auch von ihrer inneren Haltung, mit Kritikern umzugehen beispielsweise. Das ist momentan ganz schwer, Kritik an der Polizei zu üben, auch wenn sie sachlich ist. Man riskiert sofort, polemisch behandelt zu werden.
Jetzt werden gerade Vorwürfe laut gegen Polizisten in Frankfurt, Verdacht auf rechtes Gedankengut, auf Gewaltandrohung, dass man sich NSU 2.0 nannte, also auf dem rechten Auge blind, sagt man da. War die Polizei damals in Hamburg im Gegenteil zu fixiert auf linke Gewalt?
Ich würde jetzt nicht eine direkte Verbindung zwischen diesen zwei Ereignissen ziehen. Tatsächlich gab es ja wenig Gewalt von rechts. Es gibt ein traditionelles Verhältnis der Polizei zur linken Kritik. Und natürlich haben wir in Hamburg die Rote Flora. Das ist ja nicht nur ein Zentrum, in dem Menschen sich versammeln, sondern da werden auch Ideologien verbreitet. Insofern war die Zielgruppe nicht falsch ausgewählt. Allerdings die Intensität, mit der nun ein Linken-Bashing angefangen hat, nicht nur von der Polizei, insbesondere auch von der konservativen Politik in Hamburg, die ja immer fordern, die Rote Flora einzustampfen etc. Dieses Linken-Bashing hat mich tatsächlich erstaunt, mit welcher Selbstverständlichkeit, auch mit welcher Freude nun gegen links polemisiert wurde. Es wurden ja alle, die sozusagen mit links konnotiert wurden, quasi zu Chaoten und zu Straftätern deklariert. Da gibt es ganz wenig Differenzierung. Und diese Stimmung hat sich nicht nur durch die Polizei so zugetragen, aber die Polizei nutzt sie natürlich auch aus, um ihre Maßnahmen gegen linke Kritik auch zu verschärfen.
Ein weiterer Fall noch aus Hamburg, der dreht sich um einen Laserpointer, mit dem soll ein Mann die zwei Polizisten im schwebenden Hubschrauber geblendet haben und den Tod der beiden billigend in Kauf genommen haben. Der Verdächtige kam in U-Haft, 5 Monate, und dann stellt sich heraus, doch kein versuchter Mord. Das Gericht glaubt den Polizeipiloten nicht, dass der Laser sie geblendet hat. Es habe nie die Gefahr bestanden, abzustürzen. Das waren also Falschaussagen der Beamten. Ja. Haben sich hier Polizisten als Zeugen abgesprochen, um Verdächtige aus dem linken Spektrum zu belasten? Halten Sie das für möglich?
Naja, der Täter war, glaube ich, nicht aus dem linken Spektrum. Zumindest habe ich das nicht so in Erinnerung. Aber tatsächlich reagiert die Polizei insgesamt sehr, sehr viel schärfer und sensibler, wenn sie selbst angegriffen wird. Und da kann es durchaus auch sein, dass die Wahrheit so weit verdreht wird, dass sich abgestimmte harmonische Aussagen ergeben. Das war in der Tat ja auch während des Gipfels schon zu spüren. Die erste Meldung war, es gibt tote Polizisten, der Hubschrauber wäre beinahe abgestürzt und so weiter. Dann kam man von dieser Dramaturgie auch nicht mehr runter. Und es ist dann ganz schwer, auch für die eingesetzten Polizisten, wenn sie einmal dieses Niveau erreicht haben, dann wieder zu relativieren und sagen, es war vielleicht doch nicht so. Das geht dann fast nicht mehr. Das folgt einer gewissen Logik der Polizistenkultur, sich dann auch nicht im Stich zu lassen. Das ist tatsächlich ein Beispiel dafür, dass sich eine polizeiliche Realität verselbstständigen kann und dass sich die Wahrnehmung auch der Gefahr verselbstständigen kann. Also immer wenn Polizisten angegriffen werden, sehen sie das gefährlicher, als wenn sie nur Zeugen oder Berichterstatter oder notarielle Funktion haben.
Das heißt, Kollegen schützen sich untereinander. Man kann von einem Chorgeist auch sprechen bei der Polizei, oder?
Ich würde den Begriff Chorgeist nicht verwenden, weil er zu viel umfasst. Aber natürlich sind Polizisten eine Gefahrengemeinschaft. Und die Risiken und Nebenwirkungen dieser Gefahrengemeinschaft bestehen tatsächlich darin, dass man sich in unbedingter Solidarität gegenseitig unterstützt und eben nicht in bedingter, das heißt in abgesprochener. Dieses unbedingte sich unterstützen führt dann tatsächlich dazu, dass man auch vor Gericht zum Beispiel bis hin zur Falschaussage bereit ist, die Kollegen zu decken.
Sagt Raphael Beer. Er ist Professor für Polizeiwissenschaften an der Polizeiakademie in Hamburg. Dort beginnt heute ein weiterer Prozess zu den Gewalttaten am Rande von G20. Nicht gegen die Polizei, gegen mutmaßliche Randalierer.